Podcast. Hallöchen und hallo. Da heute, also einem freudigen Tag. Ich erwähne gleich ganz kurz nerdigerweise, warum. Begrüße euch recht herzlich hier an der gleichen Stelle wie immer. Ich war hier in der Schadregulierung. Nee, gar nicht. Bei unserem SV Map 1912 Podcast neben mir der Lukas wie immer.
Hallo.
Hallo. Der Ernie heute gar nicht da, ne?
Nee.
Aber,
Berthold!
Ja, komm ja. Ich heiße Tobi, hallo. Also in mir schwillt sehr viel Freude, denn heute wurde bekannt gegeben, dass ein zweiter Stromberg-Kinofilm kommt. So viel dazu. Mehr demnächst dann in der Nerdwissen-Folge, sobald der Film da war. Haben wir eine Stromberg-Folge haben wir noch nie gemacht?
Ne? Ich glaube, Pastewka haben wir mal gemacht.
Pastewka haben wir gemacht. Ja. Wir machen doch mal eine Stromberg-Folge irgendwann in den Weihnachtsfeiertagen,
wenn wir nicht so viel Fußball haben. Stromberg war mir ein bisschen lieber als Pastewka tatsächlich immer. Deswegen eigentlich
Stromberg falsch. War halt immer noch ein Stückchen mehr Fremdschäden. Das war halt immer noch so. Ist auch wirklich schwer zu gucken heute. Aber das soll es gewesen sein. Schwer zu gucken, das bringt uns
stark.
zum Spiel gegen HSV2.
Ja, Überleitungsprofi. Ja,
da kommt er wieder raus. Gegen den HSV2, das ja jetzt auch sich schon wöchend.
Ist eine Woche
nicht,
her.
Jährt nicht, sondern wöchend. Ja, leider werden wir da nochmal kurz drauf zurückblicken. Aber dann gucken wir auch noch auf das ertragreichere Wochenende, das hinter uns liegt, von der zweiten und von den Damen.
Wir sprechen über eine Niederlage, ein Unentschieden und einen Sieg. Also es wird besser. Dranbleiben, es wird besser.
Spoiler-Alarm, ich wünschte, es wird besser, ist schön. Ich wünschte, die Reihenfolge wäre vielleicht andersrum. Aber also das Herz blutet sehr. Gut, wir fangen mit den ersten Herren an und ich glaube, ich sage jetzt das letzte Mal in dieser Saison dieses Wort in diesem Podcast, denn niemand mehr wird jemals darüber sprechen und das Wort, das ich meine, ist Aufstieg.
Ja, witzigerweise im letzten Podcast habe ich ja noch gesagt, bin noch optimistisch, selbst nach dem 1-1 gegen Lohne. Wir haben am Samstag aufgenommen und ich glaube, am gleichen Tag war ich noch wieder desillusioniert, weil am gleichen Tag hat Havelse noch gegen den Gegner, gegen den wir verloren haben, jetzt noch 6-1 mal eben gewonnen. Ich glaube, spätestens da habe ich schon gedacht, die brechen einfach nicht ein und dann können wir theoretisch noch so gut spielen, wie wir wollen, was wir jetzt nicht getan haben, aber gut.
Doch, haben wir schon, wir wollten halt nicht.
Wille ist schwierig, aber das Problem, ich bin ja immer noch der Meinung, wir spielen mit Abstand den besten Fußball der Liga, wir sind aber nicht die beste Mannschaft der Liga und das ist halt der klare Unterschied. Eine Mannschaft wie Havelse, die ist einfach konstant und konstant gut, die gewinnt halt auch Kackspiele in Kiel. Can you do it on a, wie heißt es nochmal, es gibt so ein englisches Sprichwort, can you do it on a cloudy day on in Wednesday oder so ähnlich. Also kannst du die Scheißspiele auch gewinnen. Du kannst zu Hause gegen den Tabellenführer 4-0 gewinnen, aber kannst du auch auf Kunstrasen auf dem Mittwochabend in Hannover gewinnen. Das ist jetzt in Hamburg gewinnen.
Das ist die Frage. Question.
Genau, da gibt es halt so ein Sprichwort im englischen Fußball. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Can you do it on a cloudy day oder on a misty day in Wednesday? Irgendwie sowas. Ja, egal. Wir können das nicht. Havelse kann das. Die können halt in Kiel in der 89. Minute noch mal im Spiel gewinnen. Wir können halt in der 89. Minute noch im Spiel verlieren.
Ja, ding, ding, ding. Ja, sehr gute Überleitung auch.
Ja, deswegen. Also da war ich schon sehr desillusioniert bei einem Sieg, wenn wir jetzt gewonnen hätten gegen Hamburg. Ich will immer Hannover sagen. Ich weiß nicht, warum ich Hamburg und Hannover in einem
Topf
werfe. Genau, ja, ist beides gleich auch.
Hannover 96. Dann
sind sie nachher
HSC. Hannover 6, hilft uns auch wieder nicht.
Hannover 96 ist ja auch ein Sportverein, also passt ja auch. Genau, beim HSV haben wir es jetzt nicht geschafft, deswegen wieder Downphase ist angesagt und wahrscheinlich kommen wir aus dieser Downphase nicht wieder heraus so richtig. Jetzt sind es, glaube ich, 17 Punkte Rückstand oder so auf Havelse mit einem Spiel weniger und dann, selbst wenn du optimistisch bist, kommst du dann halt nur noch auf 11 Punkte Rückstand tatsächlich, aber wir haben sogar jetzt 7 Punkte Rückstand auf Drochtersen-Assel, die Zweiter sind, wir sind ja tatsächlich nur Dritter. Die Realität holt uns ein bisschen ein aktuell, das ist schade, aber ist halt, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Ich möchte ehrlich gesagt, nachdem wir über Hannover, ist das schon wieder?
Hamburg.
Nachdem wir über den HSV gesprochen haben.
Hamburg,
möchte ich auch noch mal kurz über die nächste Saison reden.
Nee.
Weil es regt mich ein bisschen auf, oder was heißt aufregen? Es irritiert mich dann so ein bisschen, wie so ein bisschen auf den VfL Osnabrück geguckt wird aktuell. Von daher möchte ich da ganz kurz nochmal meine 2 Cents, meinen Senf eben kurz ablassen und dann ist auch alles gut.
Ich meine schon mal den Grill an für die Wurst.
Ja.
Und pass auf, dass mir die Meinung nicht Wurst ist.
Oh, so. Stark. Ja.
Ja.
Auf Kunstrasen, in der hohen Luft oder im Stadion hohe Luft, wie auch immer man das genau jetzt ausspricht, haben wir gespielt. An dem Tag auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch ausgesprochen an Bennett Schmidt. Ich weiß, war wahrscheinlich nicht an dem Tag, aber er war nicht im Kader und vor ein paar Tagen wusste man jetzt, warum. Er ist nämlich Papa geworden und an dem Tag war er wahrscheinlich im Krankenhaus bei seiner Frau und ja, deswegen hatte ich schon irgendwie, war ein bisschen irritiert, dass er nicht auf der Bank saß, sondern nur Erik, aber in letzter Zeit war ja auch Erik häufiger auf der Bank, das wurde damit auch erklärt, dass ja die Frau von Bende Schmidt hochschwanger war die letzten Wochen und Tage tatsächlich, wer hätte das gedacht, wenn sie jetzt ihr Kind gekriegt hat. Emma hat er erstmal mit ihm gepostet, deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und genau, da hat er gefehlt. Kurz hat man natürlich jetzt eher allererst gedacht, vielleicht hat er sich irgendwie noch verletzt oder so, hat er beim Spiel der Zweiten gegen Braunschweig eine kleine Blessur dazu davongetragen. Und nee, war es nicht. Es war ein freudiger Anlass, warum er nicht da war. Auch ein Wechsel sozusagen. Marek Janssen wieder in der Startelf. Auch Mika Stuhlmacher zum ersten Mal in der Startelf. Der eine hat besser gemacht als der andere, würde ich mal so sagen. Aber bei dem einen hat es halt, bei Marek Janssen, der dann in der zweiten Halbzeit auch ausgewechselt wurde, war doch deutlich zu erkennen, dass der einfach noch nicht fit ist, leider.
Und, ja, also immer noch nicht, muss man sagen. Ich meine, er hat ja
kein schon... Kein Vorwurf an ihn natürlich.
Nee, aber ja, dann halt natürlich eher wieder, eher Vorwurf, ist auch ein bisschen viel gesagt, Richtung Trainer, der dann vielleicht nicht gut genug auf die Belastung achtet und dann aus Zugzwang auf das falsche Pferd setzt.
Ja, Belastung ist vielleicht das, ja, Belastung vielleicht auch, genau. Ich würde eher so ein bisschen Trainingsrückstand sagen, so noch nicht bei 100%, aber ja, Belastung ist dann vielleicht auch richtig. Aber wahrscheinlich ist es halt eher schwierig, einen Marek Janssen, der brennt und will und alles, dann auf die Bank zu setzen, aber ja.
Der will das dann auch nicht.
Also ja, genau. Wir hinterher ist man immer schlauer. Klar, wie gegen Lohne haben wir auch gesagt, war ein Fehler, ihn reinzubringen, aber es gab keine, du musst ihn reinbringen für alles andere, also für alles, so für die Stimmung drumherum, für alles Mögliche musst du ihn bringen, das ist halt einfach Fakt und ja, wenn du noch ein Tor brauchst und deswegen bringt man ihn jetzt auch von Anfang an, dass es jetzt halt nicht funktioniert hat, naja, hinterher ist man dann, wie gesagt, immer schlauer und man hat aber auch gesehen, dass man einen Chap von der Bank bringen kann, der dann auch funktioniert, ist ja auch ein guter Punkt oder ein gut fürs Gefühl zu wissen, dass man das in Zukunft dann auch machen kann. Gut, es war insgesamt ein sehr, sehr schwaches Spiel, muss man einfach mal sagen. Es war wieder ein Spiel, wo wir sagen, das ist so typisch, wenn du sagst, hier
typisches
SV Meppen Auswärtsspiel, einfach in der schlechtesten Form. Diesmal halt nicht gegen einen guten Gegner, so wie gegen Drochtersen Assel, sondern eigentlich halt gegen einen Gegner, den du schlagen musst. Insgesamt war man offensiv etwas aktiver als die gegen Drochtersen Assel, halt dem etwas schwächeren Gegner geschuldet auch, dass man da auch dann sich mehr nach vorne wagen konnte und so. Aber ja, es war halt wieder so typisch SV Meppen eigentlich. Zu Hause hättest du das Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen, aber auswärts tust du dich halt einfach wieder schwer. Und ja, es ist einfach nicht in Worte zu fassen, warum das so ist.
Es sah halt über Strecken halt auch nicht gut aus. Es sah halt nicht überlegen aus und es sah halt auch nicht so technisch brillierend aus, wie wir es zu Hause in der Hedge Arena gerne sehen.
Ja,
das ist halt traurig, wenn zu viel daneben geht, einfach die Pässe nicht funktionieren. Und das wird ja leider von Minute zu Minute in dem Auswärtsspiel immer schlechter, denn der Zeitdruck wird halt größer und also ja. Richtung Ende war das wirklich die letzten 10 Minuten, die waren grauenhaft anzugucken.
Man kann das auch da absolut nicht erklären mit, das Team ist unerfahren und so, weil das gegnerische Team ist noch deutlich unerfahren, ehrlich gesagt. Deswegen die Karte kann man dann aktuell nicht spielen. Über die ganze Saison gesehen nehme ich das wohl, die Kritik kann ich dann auch wohl nach, was heißt Kritik oder Ausrede. Ausrede wollte ich erst sagen, aber das klingt einfach zu negativ. Diesen Fakt kann man da von mir aus bringen, dass das Team vielleicht dann insgesamt zu unerfahren ist, deswegen dann solche Spiele dann auch mal zu ziehen und zu gewinnen, da bist du nicht abgewichst genug, wie man so schön sagt. Das ist in Ordnung, aber halt gegen, oder wenn es der Gegner hinkriegt, der jünger ist als du, dann ist es dann einfach eine Qualität, die nicht da ist. Das ist halt einfach leider so.
Ja,
ganz am Anfang hatte man noch einige gute Chancen tatsächlich. Die erste Halbzeit war echt ganz schwere Kost. Also muss man sagen, wir sind eher gut ins Spiel gekommen, haben dann massiv nachgelassen und haben dann gegen Ende noch gute Chancen gehabt. Man muss auch sagen, die können...
In
der ersten Halbzeit. Es ist schon okay, dass das 0-0 in die Pause gegangen ist, obwohl so eher wir die besseren so Chancen haben.
Klar war es nicht.
Nee, leichtes Chancenplus auf unserer Seite. Aber das Spiel an sich hatte die Qualität eines 0-0. Und das muss man einfach mal so sagen.
Weißt du, tatsächlich, das ist so einer der Momente gewesen, da war ich sehr glücklich, so blöd das klingt, dass du halt nicht auswärts gefahren bist. Weil, also ich denke, ja, das klingt halt schlimm.
Nee,
weil,
ja.
Weißt du, wenn du so ein Ding auf die Nase kriegst, ja, ich weiß, du bist gerne auswärts unterwegs und sowas alles. Deswegen
ja, nicht, auch,
aber
ja.
So eine Heimfahrt, dann so ein langer Weg und dann hast du halt
ja,
so was Grottiges ja. gesehen, das ist halt keine angenehme Geschichte.
Ja, das ist
richtig. Es ist ja alles super bis zum Abpfiff, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Aber danach, das wird halt quälend.
Ja.
Deswegen freue ich mich an den Stellen
immer für dich, wenn du zu Hause bist.
Das ist ja nett von dir, dass du dann so an mich denkst.
Ich empfinde Mitleid, selbst wenn du keins benötigst.
Ja, das ist sehr nett. Nee, weil auswärts ist cool, definitiv. Ich habe auch allerhöchsten Respekt vor den hunderten Mannen und Frauen, die dann da vor Ort waren und auch einen Banner aufgehangen haben, richtigerweise gegen, also für fangerechte Anschlusszeiten, Kritik an den Verband und so. Definitiv Mittwoch 18:30, da willst du nicht nach Hamburg fahren einfach, weil du willst nicht durch den Hamburger Feierabendverkehr und du willst ja eigentlich auch keinen Heimtag Urlaub nehmen, was von denen wahrscheinlich sehr, sehr viele gemacht haben oder machen mussten. Und dann musst du halt auch noch wieder zurückfahren. Das heißt, auch der nächste, also früher aufstehen, wenn du arbeiten musst, das willst du dann eigentlich auch nicht. Und wenn du dann halt auch noch so verlierst, ja, bitter. Ja, deswegen, also wahrscheinlich, also ich, selbst wenn ich gewollt hätte, arbeitstechnisch keine Chance gewesen, also nie, in keiner Form, so einen Urlaub nehmen wollte ich mir dann definitiv auch nicht. Letztes Mal war ich einmal in Hamburg letzte Saison zu einer ähnlichen Zeit dann, war auch Mittwoch, auch Nachholspiel und das war dann noch in Amsbüttel tatsächlich, da wird ja jetzt renoviert, deswegen wird da nicht mehr gespielt. Ja, wenn man Urlaub hat, kann man von mir aus auch mal 3 Stunden dahin fahren und wieder zurück. Also ich habe das dann gemacht, in dem Fall. Habe dann ein 0-0 gesehen, der besseren Sorte tatsächlich, würde ich fast sagen, aber gut, egal. Haben wir ja schon drüber gesprochen, vor ungefähr einem Jahr wahrscheinlich oder einem halben Jahr besser gesagt, aber gut. Ja, nee, also ich glaube halt schon, dass du auch genau 90 Minuten dann auch eine gute Zeit haben kannst, wenn du da wieder gute Freunde triffst und dann auch die Mannschaft nach vorne peitscht und so. Das hat man im Fernsehen auf jeden Fall gehört. Ja, auch wenn es, ja, ich glaube so um die, ja, wahrscheinlich waren die 100 Mappen dann schon die meisten, aber man konnte es nicht sehen. Ich glaube, die Kamera war auf der Haupttribüne, wie viel da saßen. Der Kommentator hat öfter nochmal gesagt, dass der aktuelle Cheftrainer vom HSV, Polzin, auch vor Ort ist mit einigen Spielern oder so. Aber, ja. Übrigens, so doof das klingen, also ich fand die Bildqualität ganz gut, weil ja tatsächlich die Kamera etwas weiter wegmontiert war als im Normalfall, sonst ist sie
ja
immer näher am
Spielfeld dran. Ja,
so hattest du wesentlich mehr Übersicht. Also ja, es war alles kleiner, logischerweise, aber die Übersicht war halt besser.
Kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Bauart des Stadions an, logischerweise, weil da ist ja so eine feste Kamera einfach unter das Dach geschraubt. Und da kannst du mal Glück haben, mal Pech haben. Manchmal ist ein bisschen was im Bild, ist ja bei uns im Stadion wohl so.
Mal Glück, mal Pech, mal Gandhi, ne?
So ist es, genau. Bei uns im Stadion ist, glaube ich, zum Teil immer noch so ein Geländer im Weg, wenn man da schaut. Von daher, da ist die Empfehlung natürlich noch mehr ins Stadion zu gehen. Ja, nee, aber trotzdem, die haben eine gute Stimmung gemacht, die Jungs und Mädels vor Ort. Und ja, deswegen da immer noch Empfehlung, auch auswärts zu fahren, von mir auch. Vielleicht bin ich am Wochenende in Hamburg, ich überlege, die Frauen spielen ja in Hamburg, nicht in der hohen Luft, sondern am Volkspark irgendwo. Schauen wir mal. Ist ja das letzte Spiel dieses Jahr, ist am Sonntag. Die Männer spielen am Samstag. Die U23 hat schon Winterpause. Also haben Männer und Frauen noch ein Spiel, ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Ja, wer da die Möglichkeit hat, auf jeden Fall hingehen oder hinfahren. Aber Hamburg ist halt nicht um die Ecke, das kommt halt noch dazu. Wer weiß auch, wie die Wetterlage ist und so. Ja, muss man halt immer abwägen.
So, 0-0. Wir kamen wieder aus der Kabine raus.
Ja, noch kurz erste Halbzeit. Also ein, zwei gute Chancen. Wir hatten wieder, also auch tatsächlich Mika Stuhlmacher, der ja auch immer viel Kritik abgekriegt hat. In diesem Spiel war da wenig kritisierbar. Ja, das doch war viel kritisierbar, aber nicht nur an ihm, sondern halt generell eher so. Also so, ich sag mal, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat er nicht, aber das hat keiner so richtig geschafft, bis auf Tobi Missner, den wollte ich noch gerne loben. Der hat mir richtig gut gefallen, der hat dann nicht nur das 1:1 vorbereitet, sondern über den spricht man einfach auch zu wenig, muss man dazu sagen. Läuft auf der linken Seite viel ab, auch Daniel Haritonov, auch so ein bisschen Genie und Wahnsinn in dem Spiel, so auch wie gegen Lohne so ein bisschen, aber in der ersten Halbzeit auch noch mit guten Torvorlagen und Mika Stuhlmacher fast auch mit einer guten Torvorlage wäre das 1-0 gewesen, wo dann der Torwart auf der Linie gerettet hat, das war am Ende der ersten Halbzeit, da hatten wir noch unsere gute Phase, halt wir am Anfang und am Ende waren wir gut, im Mittelteil hatte der HSV die besten Chancen, wenig Chancen, aber halt auch so, da waren die spielerisch überlegen. Das ist halt schon so ein bisschen das Ding, wo man ja eigentlich sagt, da müssten wir eigentlich punkten, da wir ja den besten Fußball spielen. Zumindest ist das meine Meinung. Zumindest die Heimspiele belegen das ja auch in der Regel. Und dass der Gegner uns wegdominiert, das hatten wir in keinem Spiel gesehen bisher. Von daher würde ich diese Meinung auf jeden Fall auch verteidigen. Aber naja, es ist halt nicht zu einem Tor gefallen und so ging es halt mit 0-0 in die Kabine, ja. Und ich glaube, Wensing und Wessels hatten noch gute Chancen in der ersten Halbzeit, aber ja, es ging dann immer knapp am Tor vorbei oder dann wurde gut gehalten. Aber es fehlte auch so dieses klassisch Zwingende und halt einen Namen habe ich gar nicht genannt, Marek Janssen. Keine Ahnung, wie oft der am Ball war, selten wahrscheinlich. Aber ja, das kommt halt da, ein Marek Janssen, der nicht in Form ist oder halt dann auch nicht bei 100% ist, ist dann auch schwierig, weil dann können sich die Gegner so ein bisschen darauf einstellen. Er ist ja für ein Tor logischerweise immer gut. Ich würde sagen, von 3 Torchancen macht er 2 weg. Oder von 4 Torchancen 3 oder wie auch immer. so um den Dreh. Also eigentlich immer anspielbar und auch immer brandgefährlich. Aber ja, da, wenn man nicht bei 100% ist, dann reicht es halt auch für so ein Spiel dann nicht. Wenn halt der Gegner sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine Spielweise eingestellt hat. Das hat dann eigentlich so die Wochen davor besser funktioniert. Wo wir halt so ein bisschen variabler in der Offensive waren mit Prasse und Wensing mal vorne drin. Da ist der Gegner halt so ein bisschen irritierter. Auf wen muss man sich jetzt einschießen? Und das ist dann bei Marek Janssen natürlich einfacher. Und wenn dann halt auch das Team, sozusagen, wenn du einen Marek Janssen im Team hast, willst du ihn natürlich auch anspielen. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, na, dann geht es halt auch mal so in die Kabine. Ne? Und aus der Kabine ging es maximal scheiße mit einem Traumtor für den HSV. Auch Jonas Fedel, der in 2 Aktionen wirklich sehr, sehr schlecht aussah. Und das war bei dem 1-0 so. Und halt kurz vor Ende auch eine Riesenchance durch sein schwächeres Abwehrverhalten halt zustande gekommen ist, muss man ja leider sagen in dem Fall. Aber halt auch noch 1-2 richtig starke Grätschen ausgepackt hat und so. Aber ja, deswegen auch so ein bisschen. Aber ja, da den Ball nicht konsequent wegverteidigt, da auch dann kollektives defensives Versagen, weil 3-4 Spieler standen um den Torschützen dann rum, der dann aus 16 Metern kurz außerhalb des Strafraums dann abziehen konnte und schön den Winkel da Ding gesetzt hat, wo Julius Pünd auch gar nichts zu halten in dem Fall. Und ja, dann stand es 1-0 und man dachte sich, du hast jetzt die erste Halbzeit 30 Minuten lang gesehen, wie der Gegner besser war. Oder 20 Minuten, 25, wie auch immer. Und jetzt gehen die hier 1-0 in Führung, das wird bitter. Und dann hat man aber das gemacht, sozusagen, was dem Spiel so ein bisschen die Wende gegeben hat. Ich glaube aber, vor der Auswechslung von Marek hatte Fedel auch wieder dann in dem Fall eine Chance, hat Kopfball an die Latte gesetzt, ne? Also da auch unglücklich leider. Und ich glaube, danach kam Christopher Schepp rein für Marek Janssen. War so ein bisschen der Gamechanger, ist schwer zu sagen, weil wir auch verloren haben, aber hat das Spiel nochmal so ein bisschen... Er hat
noch neue Impulse gesetzt.
Genau, Impulswechsel, so sagen, ne? Ja. Richtig, genau. Und da der Kommentator hat sich auch gewundert und dann gesagt, ja, wenn den Torjäger jetzt rausnehmen bei 0-1, ist ja auch ein bisschen komisch, wieso macht man denn sowas? Und dann hat er auch gesagt, ja, in den Chat mal reinschreiben, wer das möchte, wer weiß, warum das ist. Ich war kurz davor reinzuschreiben, zu sagen, ja, der Kollege ist halt leider noch nicht 100% fit, deswegen nimmt man ihn raus. Das ist halt halt so, aber ja, habe ich dann doch nicht gemacht. Und Christopher Schepp quasi mit der ersten Aktion auch schon eine gute Chance, knapp am Tor vorbei ins Außennetz und dann auch mit dem 1-0 vorbereitet durch Tobi Missner, schön über links sich freigespielt und reingelegt quer und Schepp hat nur noch seinen Mauken hingehalten, in bester Torschützenmanier. Gefällt mir immer besser, Scheppi auch.
Ja, also. Der hat sich wirklich sehr gut wieder entwickelt, muss ich sagen. Also dafür, dass er halt bei seinem Verein in der letzten Saison eigentlich top geleistet hat und dann hier als Neuverpflichtung nicht so gut angekommen ist am Anfang. Ist er jetzt mittlerweile doch wieder auf ganz gutem Niveau, muss man sagen.
Ist schon verrückt einfach.
Man merkt, ne? Also ohne das zu böse zu meinen, er ist halt die 2, das merkst du ihm auch noch ein bisschen an, aber er hat schon Star-Allüren.
Ja, ich glaube halt schon, ich finde es interessant, weil wir haben ja glaube ich auch schon öfter mal im Podcast gesagt, dass wir ihn eigentlich gar nicht so sehr, also Nummer 2, klar, als Stürmer hinter Marek auf jeden Fall, aber deswegen weicht er ja auch so ein bisschen aus. Ich glaube, auch in dem Spiel hat er eigentlich mehr so die Zehnerrolle eingenommen. Und in den Spielen davor war er mehr auf Außen und so klaren Stürmer hatten wir nicht mehr. Und damit konnte dann der HSV auch nicht kurz, zumindest nicht so gut umgehen, weil er dann nicht wusste, okay, wer ist denn jetzt der Zielspieler?
Wer ist der Gefährliche zum Decken?
Ganz genau, weil da waren auf einmal 4 dann in dem Fall, sozusagen, wo du dich darauf konzentrieren musst. Und dann ging das halt mal so. Ja, schon dann lange 1-1. besser, wir waren besser, ja, aber es schwappte wieder ab.
Ich fand auch nicht tatsächlich so, dass wir so wirklich viel besser waren.
Nee.
Also du hast es dann tatsächlich gehalten. Es gab auch da wieder ein, zwei Aktionen, wo du gesagt hast, oh hier, und die hättest du auch machen müssen.
Ja.
Dann wären das so Dinger gewesen, die dich noch zum vermeintlichen Sieg geführt hätten oder in dem Fall ja zum Unentschieden. Aber nochmal, also die letzten 10 Minuten.
Ja, die waren schlimm, ja, das stimmt.
Die waren wirklich aus der Hölle geboren. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das war so eine Treppe, die abwärts ging. Also es wurde halt auch von Sekunde zu Sekunde einfach schlimmer anzusehen. Also
ist.
Ich habe vorm iPad gesessen, Schleichwerbung, und habe die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt. Und nachher tat mir das Genick weh, weil ich so doll geschüttelt habe. Also
Ja, das stimmt, glaube ich, auch. Und da ist halt die Frage, wenn wieder die Schlussphase schlechter wird und wieder ein Gegentor in den letzten Minuten gefressen wird, woran liegt das? Ist das Kondition? Wird da nicht genug gemacht? Ist dann halt, fehlt dann die Puste gegen Ende? Ich meine, jetzt ist ein Tor wieder nach Ecke gefallen.
Das ist tatsächlich auch 1:1 eine Diskussion, die wir vor wenigen Jahren schon mal geführt haben.
Ne? Ja, gut.
Damals war Putin noch so ein bisschen Zankapfel noch da dran.
Als wir abgestiegen waren, war die Kondition oder der Fitnesswert auch noch ein klares Ding.
Gut, aber den hat der Krämer runtergejagt gehabt.
Ja, genau.
Stefan Krämer, also jetzt nicht, hat nichts mit Vorstandsvorsitzenden
zu tun. Ich weiß nicht, also mit Vorstand hat es auch ein bisschen zu tun, weil man hat ja auch den Athletiktrainer degradiert gehabt, von daher ist das vielleicht auch halt ein Punkt gewesen, aber gut, lassen wir das. Da war halt aber schon nach der 60. Minute ungefähr Schluss, da war dann halt die erste Halbzeit noch sehr gut und dann halt ging halt nichts mehr und ist halt schon irritierend, wenn du überlegst, wir haben jetzt zwei Gegentore, also um mal kurz eben alle ins Boot zu holen, die meisten wissen es natürlich, aber es ist jetzt das vierte Spiel auswärts, was halt in der letzten Minute oder in den letzten Minuten verloren oder halt nicht gewonnen wurde. Wir haben jetzt 3x2:1 verloren, gegen Drochtersen-Assel war es die 90. Jetzt gegen HSV 2 war es die 89. Minute, glaube ich, dann in Lübeck gegen Phoenix war es die 96. Es war ein 1:1 und St. Pauli 2, ist auch schon ein bisschen länger her, aber es war so der erste quasi, wo wir da ein Spiel verloren haben in der letzten Minute, war auch 90., 89. so um den Dreh. Ja, und das sind 5 Punkte, die uns jetzt fehlen quasi, also 3 Niederlagen und oder 3-mal hätten wir unentschieden gespielt und ein Sieg wurde dann vergeben. Ja, und 2 davon waren Ecke, 2 davon waren aus dem Spiel heraus. Ist halt die Frage, ist das fehlende Konzentration, ist das fehlende Ordnung so, ist das aber halt, ja, Konzentration und Kondition sind ja so Sachen, die gehören ja auch so ein bisschen zusammen, so, ist vielleicht auch so der Punkt, all diese Spiele wurden halt verloren oder nicht gewonnen, seitdem Luis Spreckelmeier nicht mehr da ist, fehlt so ein bisschen die leitende Hand in der Innenverteidigung, ich meine, jetzt haben wir extra unseren Kapitän Jonas Fedel auf die Position zurückgezogen, wo er spielt, ne, und auch mit Rankic eigentlich einen Leader sozusagen da eingeordnet oder Nikhel Tuklu, die alle überragende Leistungen gebracht haben die letzten Woche oder vereinzelt auf jeden Fall, nicht durchgehend, aber halt immer mal wieder sehr gelobt wurden von uns. Und auch Tuklu und Shep waren es, glaube ich, dann, die sich beide so ein bisschen irritiert haben oder wo keiner genau wusste, wer geht jetzt zum Ball hin und dann der HSV-Spieler sagt Danke und köpft ihn einfach unter die Latte. Ja, ist schwer zu sagen. Und wenn ich dann in der NOZ lese, dass ein Lukas Biniermann sich hinstellt und sagt, ja, haben wir so ein bisschen totgeschwiegen, aber jetzt arbeiten wir so ein bisschen daran, wo ich denke, das habe ich nicht richtig, das habe ich nicht wirklich gelesen, habe ich dann gedacht. Und ich denke, das sollte doch schon eigentlich auf der Tagesordnung stehen, wenn es zum ersten Mal passiert
ist. Habe ich also eine knackige Empfehlung übrigens auch für Lukas Biniermann. Einfach mal 19:12 der SV-Mappen-Podcast hören. Wir haben dieses Problem schon eher aufgedeckt.
Ja, nee, er wusste, das Problem hat er auch mitgekriegt am eigenen Leib. Ja. Aber ich glaube, jetzt wird halt richtig dran gearbeitet, wo ich denke, boah, ist halt nach 4 Spielen ein bisschen spät. Da solltest du eigentlich, oder solltet ihr als Trainerteam... Also,
okay, du kannst das vielleicht beim ersten Spiel noch sagen, ja gut.
Ja gut, da ist vielleicht Pech, ja.
Aber im zweiten Mal muss ich schon fragen, wieso happens shit again?
Ja, genau. Und spätestens beim dritten Spiel solltest du dann aktiv, massiv daran arbeiten, dass das abgestellt wird. Und jetzt sind halt 2 Dinge aus dem Spiel heraus und 2-mal nach Ecken. Vielleicht hat es auch nicht ganz so dramatisch gemeint, sondern hat sich nur falsch ausgedrückt. Ich gehe mal schon aus, dass sowas auch analysiert und angesprochen und alles wird und nicht einfach dann weg geguckt wird, sondern einfach so wie wenn ich die Highlights anmache und gucke und kommt ein Gegentor, dann schalte ich lieber aus. Ich hoffe mal, so wird nicht gearbeitet, aber gehe ich auch nicht von aus. Aber es hat mich doch ein bisschen irritiert, als ich das gelesen habe, so von wegen, ja, jetzt wird das auch aktiv angegangen, wo ich denke, puh, okay, ja, gut, warum erst jetzt? Wäre ganz cool gewesen, wenn wir da jetzt, wenn das schon früher gemacht worden wäre und wir mehr Punkte auf dem Konto gehabt hätten. Aber gut, So ist es dann halt eine 2-1 Niederlage am Ende gewesen. Ob es jetzt 1-1 ausgegangen wäre oder 2-1, ist dann auch egal, fast schon. Aber naja, Punkt ist Punkt, genau. Und das haben wir hat man bei Drochtersen-Assel gesagt und bei St. Pauli gesagt. Also wenn immerhin 3 Punkte mehr jetzt jemand auf dem Konto hätte, ja, würde sich alles besser anfühlen.
Quasi.
Würde sich besser anfühlen, wenn du halt weniger Niederlagen auf dem Konto hast, als wenn es unentschieden nur sind. Aber ja. Gut, so ist es dann halt am Ende gelaufen und jetzt bangen Blickes, guckt man jetzt auf die nächste Saison, weil es bahnt sich ja so ein bisschen an, dass der SV Meppen hat es ja, der SV Meppen ist ja so ein bisschen, ich sag mal, Inkonstanz in der Saisonzielausrufung, sag ich jetzt einfach mal. Also ich meine, am Anfang dieser Saison, wo man mit Jansen und Schöpfer verlängert oder verpflichtet hat, hieß es dann so, oh ja, Signal an die Liga und so, blablub. Denke ich mir so, ja, okay, heißt, wir wollen aufsteigen dieses Jahr. Wurde nie so offen kommuniziert dann so, aber dann haut man solche Meldungen raus. Dann heißt es, das klare Ziel für den Aufstieg ist spätestens nächste Saison. Und jetzt heißt es ja, wir wollen kurzfristig bis mittelfristig zurück in die dritte Liga. Ja, was denn nun? Also irgendwie, weiß ich nicht.
Das war nicht die unverschämteste Aussage. Mittelfristig. Weil, also ich muss ja sagen, ganz klar, mehr oder weniger ganz klar, war die Konzeptzeichnung immer danach. Ja, diese Saison ist zum Aufwärmen, nächste Saison ist der Aufstieg.
Ja.
Und nächste Saison ist für mich nicht mittelfristig. Gerade wenn die erste Hälfte dieser Saison gelaufen ist, dann reden wir von kurzfristig. Zumal, wenn du dir halt anguckst, wo wir gerade herkommen, tabellenmäßig.
Ich glaube, man guckt auch so ein bisschen so, was macht die Konkurrenz so. Oldenburg hat ja dann doch keine Lust abzusteigen, habe ich so das Gefühl, dass es mich ein bisschen nervt. Ich hatte echt Bock gehabt, mit der zweiten da nächste Saison hinzufahren. Aber es scheint so, als würden die Klassen halt was schaffen. Aber ganz ausschneiden sind sie auch noch nicht. Ja, VfB Lübeck, was die jetzt so machen, ist auch eine gute Frage. Ich habe so das Gefühl, die haben jetzt, die waren ja ganz hart von der Insolvenz bedroht. Ja, war eine PR-Aktion, sind wir mal ehrlich, die sie da gemacht haben und gesagt haben, ja, wir brauchen in 2 Tagen unbedingt 1 Million, hatten dann nach 12 Stunden oder so 600.000 schon im Säckel. Ich gönne denen natürlich keine Insolvenz. Das soll hier nicht falsch verstanden werden. Das ist ein cooler Club. Ich mag den VfB Lübeck auch wohl.
Ich gönne auch dem Amtsgericht Lübeck nicht diese Insolvenz.
Auch die, viel Arbeit. Wäre die dritte Insolvenz, glaube ich, in 15 Jahren, haben sie ja, glaube ich, irgendwie geschrieben und so. Und das gönne ich denen wirklich nicht. Es gibt wenigen Vereinen, die ich sowas gönne und Lübeck gehört definitiv nicht dazu, aber dann sich so hinzustellen.
Die können es nicht erreichen aktuell.
Ja, leider, ja. Das ist leider so. Die haben entweder ja viel Geld oder Konzerne hinter sich. Egal. Aber diese Lübeck-Aktion fand ich einfach nur absurd. Also wenn die wirklich so, wenn auf einmal wirklich so ein Loch auf sich auftut und so, dann ist das natürlich schlimm. Ist halt noch schlimmer eigentlich, dass das erst dann auffällt, so ja, wir brauchen bis Ende des Monats 1 Million. Oh, es ist schon Ende des Monats, schade. Aber dann so zu tun, dass man das Geld wirklich braucht, also die brauchten wahrscheinlich wirklich ein bisschen Geld, so ich sag mal vielleicht so 100.000 oder so, aber dann so wirklich auf die Tränendrüse drücken und uns, oh, wir müssen jetzt unbedingt 1 Million und bla und blub, so hart auf die Tränendrüse drücken, dass dann halt deutschlandweit in den Medien so, selbst der HSV, also der Hamburger SV hat ja glaube ich Fanfreundschaft, weiß ich nicht, aber sowas in der Art mit dem VfB Lübeck und so, wahrscheinlich weil die beide Bremen oder St. Pauli oder so nicht mögen, irgendwie sowas, das Feind meines Feindes, dann schweißt das ja zusammen und dass die dann halt so das alles so teilen und so und alle große Aufschrei, so hier ein Traditionsverein braucht Kohle und so, das ist einfach nur billig und scheiße, also sorry, so auf die, mit der Angst der Fans spielen, dass da jetzt wirklich der Verein zugrunde geht, nee, das geht nicht, das finde ich einfach nur absurd und einfach nur scheiße. Also deswegen gönne ich denen jetzt auch einfach nichts mehr. Beim besten Willen können die von mir aus runtergehen dann. Aber das sieht halt dementsprechend auch nicht so aus. Aber die letzten Sympathien sind für mich auch verspielt. Und dann, oh Wunder, die haben es in 2 Tagen tatsächlich geschafft, 1 Million einzusammeln. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Insolvenz abgewendet. Ihr seid ganz coole Typen. Und ja, nee, aber das fand ich scheiße. Also so, das kann ich nicht in Worte fassen mehr. Also, das fand ich halt einfach nur assi. Ja, ist halt die Frage, ob die Millionen halt jetzt oder das Geld, die 100.000, 200.000 extra eingesammelt haben für nächste Saison, ob dann da der Angriff gestartet wird oder ob die jetzt wirklich am Hungertuch nagen. Schauen wir mal, ist schwer zu schätzen. Ja, Drochtersen-Assel ist natürlich immer so ein Faktor. Wenn du das Stadion anguckst, denkst du dir, nein, niemals dritte Liga, Havelse, abwarten, wie die Saison Ja, selbst wenn sie
Meister werden, sind sie ja noch nicht aufgestiegen.
Eben, genau. Das ist auch noch so ein Faktor. Die wollen ja, glaube ich, bis 2030 in die zweite Liga. So, können sie versuchen. Die suchen ja auch Investoren und alles. Also fragt man sich auch, was da geraucht wird. Aber ja, und dann halt so, gibt es halt immer so wie Havelse diese Saison, gibt es halt vielleicht immer so einen Überraschungsverein. So Lohne ist vielleicht auch sowas, die man nicht ganz außer Acht lassen soll. Ja. Oder Phoenix Lübeck, so, ne? Das sind halt so Kandidaten. Werder Bremen und so, zweite Mannschaften ist ja auch immer was. Kickers natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Kickers Emden, die sich, glaube ich, auch so ein bisschen positionieren, dass dritte Liga vielleicht auch bald mal ausgerufen wird.
Und auch wenn aufgrund der Qualität, die gerade vorgehalten wird, man das vielleicht noch nicht vermuten sollte oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz musst du halt Vereine wie Osna und halt auch Hannover mit auf der Rechnung haben, wenn es dann um den Aufstieg geht. Ja, du weißt halt nicht, das ist, also weil Osnabrück. Zeit unseren Podcast-Daseins sind die halt die reinste Wundertüte. Dann haben die halt eine zweitligataugliche Mannschaft in der vierten Liga. Mal blöd gesagt. Weiß, kann sein. Und dann plötzlich ist er erst eher Kreisklasse angesagt in der zweiten Liga.
Ja.
Das bleibt halt abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist es mit Sicherheit so, dass halt gerade von Investorenseite und sowas halt in den Vereinen auch Bestrebungen da sein werden, ihr wart dritte Liga, seht zu, dass ihr da wieder hinkommt. Mhm. Respektive Osnabrück war ja sogar zweite Liga.
Seht ja,
zu,
ja, ich wollte gerade sagen, dritte Liga ist und, für die, glaube ich,
weiß genau, ich nicht. Also umso dramatischer wird das für sie. Und entweder heißt das dann halt kompletter Absturz, dann brauchen wir auch mit Osnabrück nicht mehr rechnen diese Saison, das ist klar. Oder halt, da wird nochmal gepusht, weil man sagt, ja, wir haben jetzt halt diese einmalige Möglichkeit, den Meister zu machen. Ich meine, das ist halt wirklich eine Geschichte, die halt die Hälfte der Liga antreiben wird, zu sagen, jetzt oder in 4 Jahren.
Ja. Also ich muss sagen, und ich weiß, also es heißt ja dann so, wir müssen jetzt beten, dass Osna nicht runterkommt und so. Ach,
das war
ja,
irgendjemand und, kommt immer runter.
Ja, gut, nicht unbedingt. Also nicht unbedingt in unsere Liga, ne? Also die beiden Möglichkeiten, die es halt sind halt Hannover 2, auf die habe ich keinen Bock, weil ich keinen Bock auf eine zweite Mannschaft habe noch mehr und auf Hannover sowieso nicht. Und halt Osnabrück. Und Osnabrück ist halt relativ wahrscheinlich.
Ja,
also aktuell, massiv wahrscheinlich. Also 8 Punkte Rückstand, jetzt Geschäftsführer entlassen, Trainer entlassen, 2 Co-Trainer entlassen, der eine ist 2 Wochen da. an dem liegt es, Heiko Flottmann, wissen wir aus Mappen-Erfahrung ja sowieso. Liebe Grüße.
Ich habe gehört, die holen Joe Enochs wieder.
Und ja, macht
dann alles im Personalunion.
Ja, nee, kein Scherz.
Der hat schon mit Ernst telefoniert, wie das geht.
Genau, wie erfolgreich man für die Regionalliga planen kann.
Das ist aber gar kein Thema.
Ja,
ich sag dir, wie du die Liga halten kannst.
Vielleicht ist das Wetter ja auch nicht mehr ganz so gut in Südafrika, dann kommt er eben auch wieder hier zurück.
Dann ist es wieder Winter.
Ja, siehst du, perfekt. Es ist wieder eine Herzensangelegenheit, Osnabrück und so. Ja, wissen wir doch. Nee, aber auf Osnabrück, ich habe Bock auf die in der Regionalliga. Und ich sag das jetzt einfach so. Ich weiß, im Forum wurde halt dann auch geschrieben, oder halt Espresso und Bier haben das gesagt, dass man jetzt fast schon den Daumen drücken muss, dass sie drinbleiben. 2 für 3 Podcast haben sie gesagt, bei Marco und Jonas. Bei Jonas verstehe ich es tatsächlich, weil wenn man es mit dem Bremer SV hält, so muss man sagen, dann darf bitte keiner von denen runterkommen, weil dann hast du 2 Absteiger weniger.
Ich kann übrigens total verstehen, warum du das so sagst, weil letzten Endes muss man ja auch einfach sagen, wenn du halt mit Ambitionen hingehst und sagst, ich will aufsteigen, dann musst du ganz klar halt...
Mit 6 Punkten gegen Osnabrück
rennt nicht ein. Die musst du halt auch einfach locker wegknuppen. Dann darfst du keine Angst vor denen haben, weil wenn du dann aufsteigst, dann hast du ja ganz andere Kaliber vor der Brust als VfL Osnabrück.
Ja.
Und die willst du ja dann auch schlagen, weil wir haben halt auch alle nichts davon, wenn wir aufsteigen und dann sagen, Mensch, ist schön hier auf dem untersten Tabellenplatz. Wie lange sind wir hier? 34 Spieltage. Und tschüss. Das will ja auch keiner. Stimmt ja, richtig. Wir haben ja 38, genau. Ja.
Nee, und ich finde auch, man darf, also es sind ja witzigerweise dann wahrscheinlich auch die gleichen Leute, nein, das ist natürlich nicht, aber wenn man dann halt liest, ja, die Regionalliga ist so scheiße, dann musst du nach Todesfelde fahren und nach Kiel und nach Lübeck zu Phoenix und so, das sind alles scheiße. Das sind ja die gleichen Leute, die sagen, oh, lass aber bitte Osnabrück nicht runterkommen. Ja, weil das kannst du ja auch nicht sagen, weil du hast mindestens 2 geile Spiele mehr auch, selbst wenn, und wenn du nicht aufsteigst, liegt es zu 99% nicht an Osnabrück. Ja, es liegt dann daran, dass du Scheiße gebaut hast. Richtig. Ja, dann ist das so. Und deswegen, ich glaube halt auch, und ohne Witz, wenn die absteigen, wir fahren als Favorit an die Bremer Brücke. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Kann natürlich sein, dass die jetzt auf einmal Geld finden und sich mit Zweitligaspielern eindecken. Trotzdem, aktuell, die steigen ab, haben wahrscheinlich 2 oder 3 Spieler und keinen Trainer. Und ich fahre als Favorit mit dem SV Meppen an die Bremer Brücke und gewinne da 3-0. Bock habe ich da drauf. Und ehrlich gesagt, so musst du mit dem Mindset da auch rangehen. Und nicht einfach sagen, boah, nee, ey, ich habe jetzt keine Lust, dass wir jetzt nicht aufsteigen. Das ist jetzt schwieriger, weil Osnabrück da ist. Ja, mag alles sein. Ich habe Bock auf 2 geile, mindestens, also man muss, die geilen Spiele in der Regionalliga kannst du an einer Hand abzählen. Und ja, wenn du keinen Bock auf Todesfelde und Co. hast, sorry an Todesfelde übrigens, auf die will ich gar nicht einhauen, das ist eigentlich der Club, auf den man nicht einhauen muss. Wenn du, dann hauen wir lieber auf Drochtersen-Assel ein, also da, das ist auch immer richtig. Ja, aber dann kannst du da auch nicht sagen, ja, nee, Osnabrück, ey, nee, die will ich jetzt nicht. Also, ne, dann habe ich die lieber in der Liga und wenn wir nicht aussteigen, wie gesagt, liegt es an uns und nicht an denen.
Dazu, ich werde jetzt Lukas aus seiner Traumwelt entreißen. Lukas, aufwachen! Ja, also von wegen, wir fahren als Favorit an die Bremer Brücke
und ziehen da 3 Punkte ab. Aber sowas von. Folgen 6 Punkte gegen Osnabrück, safe.
Ich geh nicht noch eine Wette mit dir ein.
Oh, das wäre aber eine einfache Wette für dich, oder? Also 6 Punkte ist ja schon, dass die maximal ausbeute. Und ja, selbst ein Unentschieden.
Ach komm, hier, du kriegst den nächsten Kasten, los geht's.
Ja, reden wir dann nächste Saison drüber, ehrlich gesagt.
Also ja, ist unentschieden, wenn sie nicht absteigen sollten, ne? Wie auch immer.
Ja, egal. Du, man muss ja tatsächlich sagen, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Chance, dass die nicht also für uns, ich sag mal, die haben jetzt Trainer und alles entlassen, die werden wahrscheinlich jetzt auch aufrüsten in der Winterpause. Und wenn sie es dann nicht schaffen, ist halt die Frage, ob es dann für uns nicht besser ist. Also ich sehe das dann von mir aus auch, wenn sie drin bleiben, okay, schade dann in dem Fall. Also ich will immer noch, dass sie absteigen. Und tut mir leid, wenn ich dafür verrückt erklärt werde, ist auch alles in Ordnung. Jeder darf ja seine Meinung haben und so. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das heißt, ich will unbedingt zurück in die dritte Liga und jeder Stolperstein, so klein er noch sein sollte, sollte dann aus dem Weg geräumt werden. Trotzdem, Hannover darf gerne in der dritten Liga bleiben. Auf die habe ich keinen Bock. Osnabrück, oh ja.
Ich Stolperstein oder in dem Fall der Osnabrücken.
Osnabruch, ja. Brocken. Ja, gut. Deswegen, ich habe Bock auf Osnabrück.
Kommen wir zum Unentschieden,
ja, genau. Kommen wir dann jetzt, wir steigern uns langsam zu den positiven Sachen. Kunstrasen mal wieder, nicht nur die erste Spiel auf Kunstrasen, sondern auch B-Platz. Die zweite. DC.
C-Platz.
Ach, B-Platz ist Rasenplatz.
Ja, genau. Ja.
Genau. Aber hat ja auch ein bisschen Osnabrück-Vibes. Markus Alvarez mit dem TuS Bersenbrücke war in Meppen.
Markus Alvarez so gut dabei, dass ich ihn nicht mal warm machen musste.
Aber ihm reicht die Aura einfach, das ist
ja. Ja. Der pusht sich warm.
Ja, Bersenbrück ist so ein bisschen, kann man schwer einschätzen in dieser Saison. Kann man schwer einscheißen in dieser Saison. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, finde ich. Ja, es war.
Es hat nicht geregnet. Ich muss mal eben sagen, es hat nicht geregnet.
Es hat nicht geregnet.
Ich habe sicherheitshalber einen Regenschirm dabei gehabt, weil ich es ja gewohnt bin. Bin ich bei der zweiten, dann regnet es auch.
Ja.
Aber es ist ausgeblieben.
Hm? Ehrlich gesagt, dass das Spiel auf Kunstrasenplatz stattfindet, fand ich okay. Hat am Tag davor ja ordentlich geschüttet. Da kann ich das verstehen, dass man den B-Platz nicht weiter belasten will oder kann, wenn das so heftig geschüttet hat.
Kartoffeln wachsen auch so schlecht über die Winterpause.
Nee, eben, genau. Deswegen da C-Platz voll in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber ja, kommen wir gleich bei den Frauen vielleicht auch nochmal zu, wie da meine Meinung ist. Nee, aber was du nicht gesehen hast, war das 1-0. Tatsächlich, weil das fiel in der ersten Minute. Erstens, ich weiß, wann warst du ungefähr da? Viertelstunde?
10 Minuten?
Ja, nicht ganz 10 Minuten. Ja, okay. Da war.
Ich wurde an der Kasse aufgehalten. Liebe Grüße an Hermann aus der Geschäftsstelle. Wir mussten uns über wichtigere Themen unterhalten.
Ja, verständlich. Ja, dann passiert auch mal, dass so ein Tor nicht gesehen wird. Es war auch ein sehr schönes Tor, muss man dazu sagen. Gutes Pressing vom SV. Martin Ramming-Friesen mit der Vorlage auf Daniel Benke. Benke dann auch in eiskalter Manier den Ball am Torwart vorbeigeschoben, gelupft würde ich ja sagen, geschoben zum 1-0. Und dann ging es ganz gut los in das Spiel, muss man einfach sagen. Und es sollte aber nicht so gut bleiben. Nee. Weil TuS Bersenbrück, habe ich ja gerade gesagt, so ein bisschen ein schwer zu schätzendes Team. Mal gewinnen die dann sehr hoch, mal sind sie, also die waren dann zwischenzeitlich mal oben in der Tabelle, dann wieder nach unten gereicht, ins eher untere Mittelfeld, die jetzt wieder sich halbwegs gefangen sind, glaube ich, 8., 7., so um den Dreh. Und haben dann auch die Qualitäten gehabt, hatten, glaube ich, kurz nach dem 1-0 schon eine Riesenchance, die Joe Klöpper überragend abgelaufen ist, zusammen mit Vino im Tor dann, den Ball, den Torschuss verhindert, sagen wir es so. Das war schon sehr gut. Aber leider, oder was heißt leider, ist ja eigentlich egal, muss man sagen, dass das Bersenbrück die erste Halbzeit schon spielerisch dominiert hat.
Ja.
Und das ist so drastisch zu sagen. Also ist nicht so, dass wir uns irgendwie hängen lassen haben, sondern ich glaube schon, dass man ein bisschen überrascht, ja, vielleicht nicht überrascht, aber es war schon zu erwarten, glaube ich, dass das Bersenbrück spielerisch stärker auftritt. Aber wir hatten halt nicht mehr viel entgegenzusetzen. Wir haben halt frühes Tor gemacht und haben dann eigentlich versucht, und das hat nicht funktioniert in der ersten Halbzeit, dass wir den Gegner haben kommen lassen, vielleicht ihnen auch so 2/3 des Spielfelds ruhig übergeben haben und dann auf Konter zu spielen. Das hat selten funktioniert. Ich glaube, ein, zwei Torchancen hatten wir noch.
Ja, aber also genau, also die ein, zwei Torchancen magst du gehabt haben, aber das ganze Konzept war halt ein sehr, sehr gefährliches, finde ich.
Ja.
Denn Bersenbrück hat sich wesentlich mehr Chancen erarbeitet und war halt viel stärker im Pressing dabei, wahrscheinlich als alle vermutet haben, also zumindest von der zweiten Mannschaft.
Ja.
Und deswegen ist es wirklich, gerade in der ersten Halbzeit sah es akut gefährlich immer aus, dass wir uns schnell einen einfangen da.
Ja.
Aber gut, das hat ja dann erstmal noch geklappt.
Ja, ich glaube, das Tor müsste so ungefähr mit der Halbzeitpause gefallen sein, genau. Kurz vorher. Witzigerweise hatten wir zu dem Zeitpunkt das Spiel mehr im Griff gehabt. Ich glaube, da haben sich auch eher so beide Teams ein bisschen damit einverstanden gegeben, so in die Pause zu gehen. Und dann halt noch so ein unglückliches Tor. Also viel Gewusel im Strafraum, also ein Einwurf war es auch, Gewusel im Strafraum, dann Kopfball und über Vino hinweg oder über die Fingerspitzen hinweg ins Tor, und das tat halt schon ein bisschen weh, muss man sagen, weil gerade wenn du so einen Offensivdrang überstehst, dann glaube ich, kannst du daraus schon für die zweite Halbzeit mehr rausnehmen, als wir es jetzt konnten, weil es war schon das Problem, dass wir halt genauso früh quasi wieder in Rückstand gegangen sind, wie halt Bersenbrück oder wie wir in Führung gegangen sind in der ersten Halbzeit. Es müsste auch fast schon so um den Dreh gelaufen sein mit dem Gegentor, also nicht in der ersten Minute tatsächlich, aber vielleicht, warte mal, ich guck mal, ich habe Transfermarkt gerade offen, das war die zweite Minute tatsächlich, also doppelt so lang hat es gedauert fast. Aber ja, so läufst du dann halt gegen den Gegner, der dir quasi in der ersten Halbzeit spielerisch schon die Grenzen aufgezeigt hat, länger hinterher, quasi direkt mit einem Nackenschlag quasi. Man muss sagen, aber auch, dass wir stärker geworden sind danach, auch durch Wechsel auch, würde ich sagen. Also da kam frischer Wind rein, Leon Kugland und Olli Holthaus, jetzt nicht unbedingt, weil die Ausgewechselten schwächer waren, fand ich jetzt nicht, aber man bringt halt Impulse rein, so wie mit dem Schepp-Wechsel ungefähr, dass du dann halt schon siehst, okay, Qualität. Aber
Kugi auch, finde ich, deutlich gesehen, der hat sehr stark neue Impulse gesetzt.
Olli
konnte halt mit seiner Frische dann glänzen, ja. Also dass er halt neue Power gebracht hat, genau, mehr Körperlichkeit ins Spiel gebracht hat, und Kugi hat da halt ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, ein bisschen hochtrabend, aber gezaubert.
Ja.
Also er hat schon so ein bisschen
gute Flanken, gute Standards.
Filigranere Fußball dann noch abgezogen und da einiges rausgeholt.
Gute Schnelligkeit über außen gebracht, genau. Ja. Da war auch dann zu erkennen. Ich meine, es ja auch, ich glaube, so ganz viel am Spielprinzip hat sich auch nicht geändert. Bersenbrück hat sich natürlich nicht zurückgezogen. Die haben einfach ihr Spiel versucht, weiter auszuspielen, und das hat uns natürlich dann auch geholfen, dass wir halt weiter spielen konnten, weiter Umschaltspiel oder auf schnelle Konter setzen konnten. Olli Holthaus wurde eingewechselt für Leon Detas, der in dem Spiel sein letztes gemacht hat für die zweite aktuell. Wurde dann auch hinterher gefeiert und verabschiedet quasi, und durfte jetzt hier von Anfang an ran. Aber ich glaube, beruflich lässt es jetzt, glaube ich, nicht mehr zu, dass er jetzt auch in der Rückrunde bei der Zone spielt. Wahrscheinlich fußballerisch auch sich so ein bisschen dann umorientiert. Es kommt ja dann immer, ist ja bei unserer U23 ja immer sehr verzahnt, Arbeit und Fußball. Da ist das ja wirklich noch das Feierabend-Fußball, wie man es halt kennt, so, dass dann halt abends trainiert wird, größtenteils, oder halt, dass dann halt die Arbeit dann auch mal einen Strich durch die Rechnung macht, wenn du mal nicht spielen kannst, so gerade wenn es so Nachholspiele angeht und so. Das ist halt, Amateurfußball im besten Sinne. Gut, dann zum 2-2 kommen wir dann eigentlich recht schnell. Das war 67. Minute, sagt mir zumindest Fußball.de, da will ich nicht widersprechen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt dabei. Das war auch ein schönes Ding, ist so ein bisschen auch also zumindest von der Ausführung her ähnlich wie das 1-0. Ich glaube, Leon Kugland dann mit der Vorlage gegeben. Ramik Fresen dann in die Spitze geschickt, der am Torwart den Ball vorbeilegt zum 2-2. Und da war der Jubel natürlich groß. Und sehe ich auch gerade hier, wo hier der Auswechslung steht. Malte Zumdijk von der ersten hat hier von Anfang an gespielt, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Finde ich auch gut, dass gerade die Jungs, die aus der A-Jugend dann kommen, ich meine, er war letzte Saison zwar auch schon im Regionalliga-Kader drin, dass die dann halt, wenn sie bei der ersten dann nicht eingewechselt werden, da ist ja Lasse Zumdijk eher so derjenige, der in dieser Saison die Nase ein bisschen vorne hat, wo es Malte dann in der letzten Saison hatte. Aber wenn er dann in der U23 eingesetzt wird, genauso sollte es sein. Das ist ja ja dann auch so, man sagt ja immer, ja, zweite Mannschaften sind Wettbewerbsverzerrungen, wenn dann die aus der ersten da eingesetzt werden. Aber gerade für die Entwicklung junger Spieler ist das doch eigentlich richtig. Und wenn gerade Malte sich gut ins Mannschaftsgefüge einbezieht, ist das doch perfekt.
Ja,
genau. Genau, und Sam Matron kam auch noch rein, der auch guten Wirbel reingebracht hatte und auch noch ein 3-2 gemacht hat, das leider wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, was aus unserer Position strittig war, genau. Das 2-2, ehrlich gesagt, auch, das war eher Abseits. Ja, genau.
Wo deswegen ich ja dann auch noch gesagt
habe, wenn das Gerechtigkeit. Vorhin Abseits
war und das jetzt nicht, dann ist ja richtig das 2-2. Ja, okay.
Genau. Deswegen da lassen wir dann Gnade vor Rechte gehen. Aber ehrlich gesagt, ist das 2-2 auch okay für dieses Spiel? Natürlich hat man den Sieg gerne mitgenommen, weil ich meine, das Abseits-Tor war auch irgendwie, keine Ahnung, 89. Minute oder so. Es wäre natürlich wieder nice gewesen, wenn da das Tor fällt für uns. Aber ja, so ist es dann halt.
Aber insgesamt ist man, glaube ich, auch zufrieden mit der Leistung. Man hat auch tatsächlich so ein paar Minuten vor Schluss gemerkt, also auch die Trainerbank, Tobi, hat sich dann auch abgefunden mit dem 2-2. Alles in Ordnung, den Punkt nehmen wir mit, den haben wir vorher auch nicht einkalkuliert.
Ist doch super. Ja, absolut. Also glaub, und 4 Punkte aus 2 Spielen gegen Bersenbrück, ich glaube, das ist schon eine sehr gute Leistung.
Haben die nicht?
Nee, die haben einen. verrückt, dieses Fußball. Ja, der Hinspiel war der erste Sieg in Bersenbrück. Da hat unser Marcus Alvarez tatsächlich auch nochmal 60 Minuten spielen dürfen, beziehungsweise.
Ja, jetzt hat er 90 Minuten Bank gedrückt.
So. ähnlich den Stempel aufgesetzt, dem Spiel wie in Bersenbrück. Aber gut.
Ja, ich würde vorschlagen, jetzt kommen wir noch schnell eben zum Sieg.
Ja, okay. Okay, dann rennst du so durch. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es, glaube ich, jetzt vergessen. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt. Irgendwas wollte ich über die zweite noch sagen.
Winterpause.
Gut, lassen wir das. Ja gut, ist auch egal. Nee, stimmt, ich weiß, was ich sagen wollte, aber das ist vielleicht ein Thema für anderes. Es geht ja darum, wer neuer Trainer bei der U23 wird. Aber da lasse ich dem erstmal Mappen den Vortritt, das bekannt zu geben. Das habe ich nämlich da auch gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob ich solche Informationen leaken darf, deswegen lasse ich das lieber. Aber der SV Mappen, wenn er das hört, dann wird er da bestimmt auch mal die Pressemitteilung raushauen. Ja. Jetzt kommen wir zu den Frauen. Das war einen Tag später, 11 Uhr auf Kunstrasen. Wer nicht um 11 Uhr morgens auf dem Kunstrasen bei scheiß Wetter, Wetter war top, war nur arschkalt. Wetter war top, deswegen hätte man das Spiel auch sehr gut im Stadion hätte spielen können. Es hat nicht geregnet am Vortag, aber die Plätze waren gesperrt. Fragt man sich auch, also dass man sich die Option offen lässt. Verstehe ich vollkommen, aber warum man jetzt sagt, das muss auf dem Kunstrasenplatz stattfinden, weil der Nachteil ist ja nicht nur, dass man nicht im großen Stadion spielen kann, sondern halt auch, man kann es nicht übertragen auf dem C-Platz und man kann keine Highlights sich angucken, man kann gar nichts von diesem Spiel sehen, für die, die nicht im Stadion sein können. Dafür war es auch gut besucht. Chucky hat im Forum geschrieben, dass ungefähr 500 Leute da waren, was ich echt überragend fand, für 11 Uhr morgens und für nur Stehplätze. Und es war auch ein gutes Spiel tatsächlich. Also ich bin ja doch echt überrascht. Ich habe ja nach dem 1-1 gegen FC Bayern 2 den Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen bei unserem Frauenteam. Und da geht jetzt aktuell die Formkurve so krass nach oben und die Entwicklung, dass ich mich jetzt auch gar nicht mehr sträube, vielleicht mal wieder auf Platz 3 zu schielen. Deswegen, vielleicht sollte ich bei den Männern auch mal den Klassenerhalt ausruhen. Vielleicht geht es dann auch wieder andersrum hoch. Nee, aber das ist schon überragend, wie die Frauen tatsächlich sich weiterentwickeln. Da, wie ein guter Trainer da einfach mal auch funktionieren kann. Also über Karin Bakuis habe ich ja genug Worte gelassen. Thomas Pfannkuch ist ähnlich so wie Lukas Biniermann. Also ja, von der Voraussetzung und so. Es sind mit Sicherheit ganz andere Trainertypen und so, das will ich auch gar nicht vergleichen, aber Thomas Pfannkuch, der auch aus dem DFB-Nachwuchsbereich gekommen ist und so, der mit diesem sehr, sehr jungen Team wirklich eine sehr gute Weiterentwicklung erzielt und dass die Mädels kicken können, das haben sie schon oft bewiesen, nur diese Konstanz war immer das Problem und so diese Art Fußball zu spielen, die war am Anfang der Saison oft nicht zu erkennen. Jetzt sieht man eine klare Struktur und da muss man schon den Hut vorziehen. Und auch vor diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt 2 waren schon ein starkes Team. Diese Tabellenvierter sind, glaube ich, aktuell sogar immer noch vor uns. Und ging auch so leicht als Favorit rein, war so das mit Abstand das beste zweite Team in der zweiten Bundesliga. Und ja, man muss schon sagen, dass wir... Ich glaube, ich überlege gerade mal, die Anfangsphase müsste noch eher ausgeglichen gewesen sein. Und wir sind mit im, im, im Laufe des Spiels immer besser ins Spiel gekommen. Ja, es war halt so, dass wir vor allen Dingen versucht haben, wieder über Außen und Konter, also auch so vergleichbar wie mit dem Spiel der U23, ins Spiel zu kommen. Oft hat es am letzten Pass so ein bisschen gescheitert. Und wie das 1-0 gefallen ist, das war auch stark und auch passend einfach zum Spiel, weil bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich keine große Torchance auf beiden Seiten, aber es war trotzdem ein ganz ansehnlicher Fußball. Aber halt Marie Bleil, eigentlich Innenverteidigerin, bei uns, oder eigentlich Außenverteidigerin, aber halt je nachdem, was sie spielen, Vierer- oder Dreierkette, auch mal Innenverteidigerin, über Außen in bester Arjen-Robben-Manier, über den Flügel mit Zug in die Mitte und dann abgezogen zum Tor. Das war schon ziemlich stark. Marie Bleil auch gegen Freiburg mit einem Tor, jetzt auch wieder ein Tor. Also ich habe es, glaube ich, bei Aileen Seyen schon gesagt, dass die auf einmal die Außenverteidigerin und die Verteidigerin generell auf einmal ihren Tordurst für sich entdecken. Und jetzt auch Marie mit ihrem zweiten Tor. Und ja, das war auch so ein bisschen der Startschuss für eine starke Phase. Das war nämlich wenig später das 2-0. Das war, also mit 2-1 ging es ja in die Kabine. Das 2-0 wenig später. Laura Bröhring, die wirklich auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, die am Anfang des Spiels noch auf der Mittelfeld, so 6er-8er-Position war, was ja okay funktioniert hat. Ich fand es dann aber trotzdem besser, als sie in der zweiten Halbzeit dann in die Schuhspitze gegangen ist. Aber da das 2-0, deswegen finde ich es auch schade, dass es auf dem C-Platz war. Das kann man sich nämlich nicht nochmal angucken. Es war eine fantastische Ballannahme, also wirklich Zucker, wie sie den Ball mitnimmt und dann abschließt. Das war wirklich, also das Tor an sich nicht so, also nur Standard, aber die Annahme war super. Und ist wirklich so ein Zungenschnalzen gewesen. Und 2-0. Dachte man ja zu dem Zeitpunkt noch, geht es in die Kabine, weil das 2-1 fiel ja in der letzten Aktion der ersten Halbzeit mit einem Schuss an die Unterkante der Latte. Man hat den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil 30 Minuten ging wenig, Viertelstunde ging auf einmal alles, auf beiden Seiten dann auch. Gut, zweite Halbzeit dann, ich glaube, aus der Kabine Frankfurt leicht besser, aber wir haben wieder das Tor gemacht. Und danach ging das Spiel eigentlich, ja, hatten wir das Spiel komplett im Griff, würde ich fast sagen. Weil über schönen Konter, über Außen, Virag Nagy eingeleitet, auch Bohring in der Mitte bedient. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt ausgetänzelt war oder fast verstolpert. sagen wir lieber Ersteres und dann zum 3-1 vollendet. War schon richtig gut. Hamburg und Hannover und Freiburg und Frankfurt. Das sind meine Endgegner heute. Frankfurt auf jeden Fall auch nicht so, dass die jetzt aufgegeben haben. Hat auch versucht, spielerisch mehr zu machen. Wir haben uns halt auch ähnlich wie bei der Toten ein bisschen zurückgezogen und haben versucht, über Konter mehr so ins Spiel wieder oder mehr über Konter dann, ne, das 4-1 zu setzen, wäre auch drin gewesen. Chancen gab es, wie gesagt, halt auch. Aber es war schon sehr guter Fußball, weil beide Teams wirklich, wirklich guten Fußball gespielt haben und es macht einfach aktuell sehr große Freude, unserem Frauenteam dabei zuzuschauen, wie die sich halt irgendwie mit jedem Spiel so weiterentwickelt, ne? Das war schon schönes Spielchen.
Ja.
Und aktuell, wenn wir jetzt gegen den HSV gewinnen sollten, jetzt am Sonntag, dann können wir den vorbeiziehen. Und dann ist vielleicht Platz 3 doch ganz nett.
Guck mal.
Wir sind, glaube ich, 5. jetzt aktuell oder 6. noch, kann auch sein. Aber ja, ein Punkt oder 2 Punkte hinter dem HSV und genau ein Punkt hinter Frankfurt, glaube ich. Und deswegen, also es ist aktuell ein gutes... Gute, man ist gut in Form.
Ja, siehst du wohl. Wie wäre jetzt die Fortsetzung dieser Reihe? 5-0 Kantersieg gegen Norderstedt?
Ja, warum 5?
Einfach so? Einfach nur, weil statt nach 4 Toren jetzt 5.
3 waren es ja. Oder
3-1 ist ja ausgegangen.
Achso, 4 Tore insgesamt. Ja, richtig. Okay, 5-0 dann. Ja,
wir haben jetzt
ja,
also zweimal 4 Tore am Wochenende gesehen, um uns jetzt nochmal zu steigern.
5-0. Achso, okay. Und dann zweimal aber auch 5. Also 5-0 und 0-5 dann.
Oder? Ach, sind wir noch auswärts unterwegs?
Ja, die Frauen spielen ja in Hamburg. In Hamburg, jetzt, genau. Also okay, dann ist auch, das sind jetzt die letzten Spiele dieses Jahr Außer der Verband setzt noch wieder irgendwas Verrücktes an, gehe ich aber einfach mal nicht von aus, Nachholspiele und so. Aber nee, genau, die Männer spielen am Samstag um 15 Uhr, glaube ich.
Nee, 14 Uhr spielen wir.
Ich setze mich immer in die Nesseln, wenn ich irgendwas behaupte. Ja? Nee, von daher. Wir spielen
14 Uhr, das ist eine besonders wichtige Information für mich, weil ich danach hinten raus muss, um bei einer Weihnachtsfeier eines anderen Vereins zu helfen.
Okay.
Dem ich auch Mitglied bin, aber eigentlich nicht so dabei. Er hat auch viel mit Flüssigkeit zu tun.
Ah, okay. Ja, Weihnachtsfeier immer. Ja, nee,
alles gut. Also, ja, da sind halt viele Kinder,
die... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, sorry, bei Weihnachtsfeier, da denke ich
an sowas natürlich. Ja, da immer. Kommt der Nikolaus halt dann und verteilt Stutenkerle und so einen Quatsch. Und damit
dann, du hast Nikolaus, stelle ich mir auch gut vor. Kannst ein Foto machen, stelle
ich online. Leider nein, ich soll halt ein bisschen unterstützen, anderweitig. Mhm.
Ja, okay, also Samstag, die Männer in ihrem letzten Spiel gegen Eintracht Norderstedt, Nachholspiel.
14 Uhr.
14 Uhr und auch 14. Spieltag Nachholspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, die Mädels... außer das Wetter macht da vielleicht noch was dagegen. Ich schätze mal nicht, dass die Trainingsplätze im Volkspark irgendwie Rasenheizung oder sowas haben. Und aber abwarten. Aber das Wetter sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich glaube, Freitag soll es noch mal irgendwie frieren. Aber Sonntag sollten dann auch in Hamburg wahrscheinlich die Plätze wieder bespielbar sein. Und vielleicht gibt es da auch Ausweichmöglichkeiten. So ein großer zweiter Bundesligist. Männer und Frauen.
Schalke?
Ja, gut. Sollte da Möglichkeiten haben. Schauen wir mal, aber da wird sich, wenn sich da irgendwas ändert, ja, der SV Meppen-Account der Frauen und wahrscheinlich auch der Männer bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer irgendwas bekannt geben, deswegen da immer ein Auge drauf halten, nicht, dass man da hinfährt und auf einmal ist alles zu, aber ich gehe mal davon aus, das wird dann auch bekannt gegeben, ne?
Genau.
Und dann geben wir bekannt, dass die... bevor die Folge zu Ende ist, wir haben ja noch eine PayPal-Benachrichtigung bekommen. Ha,
geil! Ich hätte jetzt halt PayPal auch noch erwähnt, weil gesagt, jetzt geglaubt hat, dass wir diese Folge ohne PayPal beenden. Hier erzähle ich dir noch, dass wir auch einen PayPal-Link hier unten drin haben. Und wenn ihr auch erwähnt werden wollt...
Ja, genau. Der gute alte Knacker hat auch noch eine Nachricht gelassen, sowohl im Forum als auch bei PayPal hat er noch geschrieben. Danke und schöne Feiertage hat er noch geschrieben. Das auf jeden Fall, vielen Dank. Wahrscheinlich, ja, vielleicht eine Folge nehmen wir definitiv noch auf. Also hört ihr uns dann noch?
Einmal klar. Hört ihr uns dieses Jahr noch.
Genau,
zumindest auf 1912. dann sind wir ja noch dran, ob wir vielleicht nochmal ein Interview im Januar für euch klarkriegen.
Oh ja, da
in der Türkei wird wahrscheinlich keiner fliegen von der ersten Herren, von daher.
Ja, da weiß ich gar nicht. Ja.
Aber dann gucken wir, ob unser Zweitformat
nochmal. Im Forum hatte er auch noch geschrieben, ob wir nicht vielleicht über die dritte Mal eine Folge aufnehmen würden. Tut mir leid, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht. Da kennen wir uns beide zu wenig aus. Und ich wüsste auch,
ehrlich gesagt. Ich möchte für meinen Teil übrigens sagen, gar nicht.
Okay, gar nicht, ja. Ja, ich. Ein Bekannter von mir, der spielt ja bei der dritten, aber Kontakt ist auch nicht mehr so wirklich vorhanden und so. Und das gerade auch, was so die letzten Jahre und so angeht, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger, da wirklich, wirklich krass Informatives rauszuholen. Das tut es leid, falls was kommt, dann ja, aber würde ich ehrlich nicht mitrechnen. Und auch ein Interview mit Dennis Undaff wird es auch nicht geben.
Das werden wir wahrscheinlich
nicht
hinkriegen.
Nee, das wurde nicht von ihm jetzt gesagt, sondern auch im Forum. Ich schätze mal, dass das auch nicht hundertprozentig ernst gemeint war, aber er hat jetzt einen Instagram-Account tatsächlich, Dennis Undaff, aber da möchte ich ihn ehrlich gesagt nicht anschreiben und ich glaube auch nicht, dass da viele Kontakte...
Was? Dann mache ich das.
Dann mach du das.
Okay. Ich bin jetzt völlig zu schade, was immer dann geht.
Okay, dann mach sowas, ja.
Gut.
Aber ja, danke auf jeden Fall für die Grüße. Ja,
besten Dank. Also fühlt euch von Knacker inspiriert. Schickt uns gerne nochmal Weihnachtsgrüße auch per PayPal. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir können es brauchen. Wie gesagt, wir sind hier ja auch nur ein Fanprojekt.
Stark.
Ja, und müssen auch gucken, wie wir die Finanzen da halt geregelt kriegen.
Ja.
Also, wir hören uns nochmal vor Weihnachten. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Doppelspieltag noch und hoffentlich
kommt gerne ins Stadion.
Guter Laune. Ja, genau. Kommt gerne ins Stadion, damit wir halt den Schnitt, den angepeilten vom Finanzvorstand auch dieses Mal nochmal schaffen.
Sollten wir hinkriegen, glaube ich.
Hoffe ich auch.
Ja.
Bis dann.
Ciao.